herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Tröker. Hallo Alex.
Hallo Julius. Hoppla, warum höre ich dich denn wieder? Es ist doch Länderspielpause.
Es ist Donnerstag. Ich lasse dich doch nicht einfach alleine eine Woche. Und Länderspielpause, du sagst es, stimmt zwar, keine Bundesliga, aber Länderspiele, logischerweise. Eine richtige Pause ist es dann eben doch nicht. Und da haben wir dann natürlich auch genug Anlass, um uns zusammenzusetzen und mal auf ein paar Nations League-Spiele zu gucken. Das ist ja der große Wettbewerb, der uns jetzt hier in diesen Länderspielpausen erwartet. Endlich geht's um was in diesen Länderspielpausen. Ne? Ein wichtiger, großer Wettbewerb. Da freuen wir uns, dass wir darüber reden können.
Ich höre da leichte Ironie raus.
Ja, ich warte eigentlich darauf. Ich möchte den Podcast heute auch ein bisschen nutzen, dass du mir erzählst, warum ich mich richtig freuen kann drauf, weil ich hab so in Erinnerung, dass du in den letzten Länderspielpausen immer ein bisschen euphorischer warst und mir die Spiele noch ganz gut verkauft hast. Das ist heute auch wieder deine Aufgabe, obwohl man ehrlich sagen muss, wir haben ja ein paar Spiele so exemplarisch rausgesucht, weil wir werden jetzt über alle reden und rein von den Paarungen her klingt es jetzt auch nicht wahnsinnig uninteressant, das muss man schon sagen.
Ja, das stimmt, aber also zum Beispiel Portugal-Kroatien, ne, das könnte jetzt auch so ein Viertelfinale bei einer EM sein oder Frankreich-Italien klingt richtig knackig, das könnte auch ein Topspiel sein, aber es fällt mir heute ein bisschen schwer, Stimmung zu machen für die Nations League, weil es ein bisschen, finde ich, ein Unding ist, dass die zum Beispiel die Bundesliga, unser Steckenpferd, nach zwei Spieltagen direkt schon unterbrochen wird, damit die Nationalmannschaften zurückkehren. Ich bin noch ein bisschen nationalmannschaftsmüde, ich bin da ehrlich mit dir und den Hörern. Ich habe die EM in vollen Zügen genossen, war ja auch bei, ich glaube, 5 Spielen im Stadion, ja, habe das wirklich voll miterlebt und gelebt. Aber jetzt brauche ich eigentlich Pause von den Nationalmannschaften. Jetzt hatte ich Bock auf die Clubs und Vereinsmannschaften und dass das direkt jetzt nach, keine Ahnung, 2-3 Wochen schon unterbrochen wird, das gefällt mir nicht so sehr.
Ja, ich finde auch, das ist das Fiese da dann gerade, ne, wir haben 2 Spieltage der Bundesliga. Man fängt gerade an, so ein bisschen reinzukommen, so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen. Es ist einfach zu früh und tut echt ein bisschen weh, dass die Liga, wo man gerade dann so ein bisschen wieder Freude verspürt, wo die ersten Sachen passieren. Oh, wir haben eine Leverkusen-Niederlage, alles klar, jetzt erstmal 2 Wochen nichts mehr und Co. Das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich. Da bin ich bei dir. Aber das heißt nicht, dass es nichts zu besprechen gibt, wenn wir über die Nations League jetzt reden werden. Und das tun wir nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr. Einfach, weil die Quoten sich jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Supporter Wettbasis wenden, per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf check-dein-spiel.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also erst einmal die Ausgangslage Nations League. Alex, wir haben uns 6 Spielchen rausgesucht. Deutschland ist dabei, werden wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher reden. Gab ja doch auch einige Änderungen seit Ende der EM noch im Kader und ein paar Abgänge von großen Namen. Deswegen, da wird sicherlich was zu besprechen geben. Wir gucken jetzt aber erstmal auf die ersten, ja, aus unserer Sicht attraktiven Spiele, die chronologisch anstehen werden. Und das erste, was ich hier auf dem Zettel habe, das ist Dänemark gegen die Schweiz.
Ja, mit Spieltag 1 geht's los. Übrigens, wer es nicht so auf dem Zettel hat, weil vielleicht der ein oder andere auch etwas länderspielmüde ist, Spieltag 1 der Nations League findet am heutigen Donnerstag statt, geht weiter am Freitag und am Samstag auch. Also heute beginnt's schon mit der Nations League und da ist durchaus das ein oder andere interessante Spiel geboten. Dänemark-Schweiz ist unser Auftaktspiel. Ich glaube, da könnte uns ein interessantes Spiel auf Augenhöhe erwarten, Julius, denn ja, die Dänen fußballerisch natürlich etwas weniger überzeugt als die Schweizer, wie ich finde, ne? Bei der EM, die ist ja noch frisch in Erinnerung, der Fußball der Dänen war ähnlich wie der Fußball der Engländer, etwas bieder und zumindest die Dänen haben da ja underperformed, die Schweizer haben wahrscheinlich überperformed, ne? Allein im Achtelfinale, als sie die Italiener rausgeworfen haben. Nichtsdestotrotz, das Spiel findet in Dänemark statt. Man weiß, bei diesen Qualis und Nations League Duellen Dänemark oft sehr, sehr heimstark. Die Schweiz vielleicht mit mehr Flow aus der Europameisterschaft reinkommend in dieses Spiel. Ich bin gespannt. Das wird, glaube ich, ein spannendes Duell.
Ja, rein qualitativ vom Kader her sehe ich die Schweiz tatsächlich auch ein bisschen vorne. Natürlich haben wir starke, vor allen Dingen mannschaftlich geschlossene Auftritte von Dänemark in der jüngeren Vergangenheit dann auch immer im Kopf. Und du sprichst auch die Heimstärke an, die da definitiv gegeben ist. Trotzdem sei es deswegen insgesamt auch mal erwähnt, dass die Schweiz hier mit 3 Elferquoten im Schnitt und Dänemark mit 2 40er-Quoten ganz klar nicht der Favorit ist. Und das widerspricht so ein bisschen unserer Einschätzung, dem, was du gerade gesagt hast und dem, was ich zum Kader sage. Und deswegen sei hier schon mal erwähnt, die 3-11er-Quoten auf die Schweiz finde ich auf jeden Fall interessant unter diesen Gesichtspunkten, weil ich das nicht mitgehe. Wenn überhaupt, sehe ich da Augenhöhe und die eigentlich auch nur, wenn wir wirklich einen Heimvorteil einrechnen. Tatsächlich ist die Schweiz für mich eigentlich der leichte Favorit und das hier mit deutlich besser bezifferten Quoten. Also finde ich überhaupt nicht uninteressant, was man hier bekommt, wenn man auf die Schweiz setzen kann.
Ich finde es auch spannend. Favorit würde ich nicht mitgehen. Für mich wirklich ein Duell auf Augenhöhe schwer zu tippen. Ich neige stark im Dreiweg zum Unentschieden gleich zum Auftakt bei diesem Duell. Aber der Value ist bei der Schweiz natürlich ziemlich gut, wie ich finde, dass es da Dreierquoten gibt. Nochmal, vor wenigen Monaten bei der EM war der Eindruck der Schweizer der wesentlich bessere, ne? Die auch wirklich guten Fußball gespielt haben. Und die Dänen haben mich persönlich da schon enttäuscht, vor allem fußballerisch auf dem Weg nach vorne. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich unentschieden ausgeht im Dreiweg, aber Dreierquoten, der Value auf die vermeintlich zuletzt bessere Mannschaft ist recht hoch. Von daher kann man vielleicht auch mal ins Risiko gehen oder die doppelte Chance X2 mitnehmen.
Ja. Das sehe ich auf jeden Fall auch gegeben. Das Unentschieden hast du dann mit drin, würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber wie gesagt, ich finde, der Tipp auf die Schweiz, der ist schon nicht uninteressant. Du hast es gesagt, sie haben eigentlich ganz gut gefallen, auch bei der EM. Und das sind natürlich auch noch frische Eindrücke, die wir damit reinnehmen können. Und das gilt natürlich auch fürs nächste Spiel. Da haben wir nämlich Serbien gegen Spanien. Und auch die, gerade die Spanier kommen da natürlich mit einigen positiven Eindrücken aus der EM, denn sie haben sie gewonnen. Sie haben ihre Shootingstars dabei, unter anderem natürlich der Youngster Lamine Jamal, der da für Furore gesorgt hat. Und insgesamt muss man sagen, ja, die Mannschaft, die wirklich überzeugt hat, indem sie nicht nur irgendwie erfolgreich gespielt hat, sondern auch noch sehr, sehr ansehnlich. Also Spanien als Nationalmannschaft vielleicht einen Ticken früher, als man hätte er ahnen können, aber wenn wir die EM nehmen, dann wieder auf der Höhe ihres Schaffens angekommen.
Ja, und auch in dieser Nations League Gruppe, Ligengruppe, der Favorit, denn es ist ja das Parallelspiel dieser Ligengruppe, ich weiß gar nicht, wie man es richtig formulieren muss, Liga A Gruppe 1 oder wie auch immer, auf jeden Fall, Liga A Gruppe 4, so ist es, glaube ich, korrekt. Aber auf jeden Fall, ja, ist es der Favorit in dieser Gruppe. Also Dänemark, Serbien, Spanien und Schweiz, so lautet diese Gruppe. Und da sind die Spanier, glaube ich, schon allgemein der große Favorit. Die Nations League, das muss man noch dazu erzählen, wurde ja ein bisschen geändert. Bisher war es ja immer so, dass nur der Tabellenführer oder der Gruppensieger ins Halbfinale kam und dann das Final Four ausspielte. Jetzt zur neuen Edition 2024-25 hat sich ein bisschen geändert. Auch die Gruppenzweiten kommen weiter, dieser Ligen A. Und dann geht es mit dem Viertelfinale weiter. Das wurde ein bisschen angepasst. Heißt, Spanien ist in dieser Gruppe natürlich der große Favorit auf Platz 1. Aber dahinter könnte ein spannendes Rennen entstehen. Ich bin da sehr gespannt. Aber ja, Spanien schon der Favorit, ganz klar. Ich meine, wer so eine EM spielt, Julius, alle Spiele gewinnt. Brillanter Fußball, ne? Ballbesitzorientiert, wirklich Spaß und Freude pur gemacht. Wahrscheinlich auch mir etwas mehr als den anderen, weil ich ja auch es mit Spanien durchaus halte, wie du weißt, und ja auch beim ein oder anderen Spanien-Spiel war. Also das hat schon wirklich Bock gemacht und dann sind sie in dieser Gruppe der klare Favorit. Und deswegen, es wäre schon irgendwie ja ein kleiner Upset, wenn sie verlieren sollten zumindest, oder?
Ja, gehe ich auch mit. Also ich glaube, Spanien gerade auf einem Hoch. Es ist ja auch nicht eine Mannschaft wie Italien, der Europameister vor ihnen, der dann irgendwie mit einer sehr alten Generation sich noch einmal zum Triumph geschleppt hat, sondern diese Mannschaft steht ja gefühlt noch am Anfang, wenn wir uns das Alte angucken, wenn wir uns das Talent angucken, das da in der Mannschaft vorhanden ist. Das ist ein sehr, sehr guter Schnitt. Deswegen würde es mich wundern, wenn wir jetzt direkt irgendwie einen klaren Abfall sehen, wenn wir eine Niederlage gegen Serbien zum Auftakt der Nations League sehen. Ich glaube tatsächlich, wir gucken hier schon auf eine Mannschaft, die auch in den nächsten Jahren im internationalen Fußball sehr bestimmend agieren wird. Und das würde mich dann auch sehr wundern, wenn sie hier nicht mit einem Sieg reinstarten. 1,5er-Quoten gibt's da insgesamt. Das ist natürlich dann schon relativ niedrig, gibt uns in unserer Einschätzung aber auf jeden Fall recht. Wer Richtung Handicap gucken will, ausschließen würde ich das nicht. Die Qualität haben sie, aber manchmal tun sich eben schwer, diese Tore zu schießen. Den absoluten Killer haben sie dann doch nicht immer in den Reihen, die Spanier. Deswegen vielleicht auch da mit Vorsicht zu genießen, wenn man die Quoten sich ein bisschen aufbessern will. Sehr spannend finde ich, dass es Zweierquoten gibt, auf beide Teams treffen. Also, dass Serbien dann vielleicht doch mal einen Eckball reinköpft und wir 2-1 sehen oder ähnliches. Gerade in Serbien würde ich gar nicht unbedingt ausschließen. Da gibt es dann auf einmal sehr hohe Quoten. Das könnte es auch interessanter machen. Insgesamt gehe ich es aber komplett mit. Ich glaube, Spanien wird hier nur noch mal unterstreichen, dass sie gerade auf einem sehr, sehr guten Weg sind, der ja auch schon einen Titel beinhaltet hat.
Ja, und die Serben haben auch mich so ein bisschen dann auch wieder enttäuscht bei der EM, wie auch bei der letzten WM. Ich finde, die Namen, die individuellen, geben irgendwie mehr her, als man dann auf dem Platz sieht, ne? Viel individueller Fußball, aber dieses Kollektiv, das hat wieder nicht funktioniert, wie ich fand, bei der EM. Da bleiben sie einfach was schuldig und Stichwort Kollektiv, das ist eben das, was die Spanier besser können oder besser konnten, muss man ja sagen, bei der EM als alle anderen, ne? Ich finde, sie haben da wirklich als Mannschaft so unfassbar brillant gespielt. Das war schon wirklich bemerkenswert stark. Auf einen wichtigen Schlüsselspieler müssen sie verzichten. Rodri ist gesperrt worden für ein Spiel aufgrund gewisser Aussagen beim Party machen. Bezüglich, ich glaube, da ging es um Gibraltar, dass irgendwie Gibraltar zu Spanien gehört, ne? Ein bisschen politisch, ja, ne, ins Fettnäpfchen sich gesessen und dann wurde er gesperrt für ein Spiel. Also Rodri, der beste Spieler der Europameisterschaft, vielleicht ja auch der Ballon d'Or, Top-Kandidat, der Kapitän wurde gesperrt für dieses Spiel, wird da also fehlen. Das kann man vielleicht so ein bisschen mit einrechnen, aber unterm Strich, ja, ich bin natürlich gespannt. Also Spanien der Favorit, ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. Die 1,50-Quoten finde ich zu niedrig, Julius, bin ich auch ehrlich. Denn so ein bisschen mit reinrechnen, also zum einen in Serbien, ne? Da kann es auch heiß hergehen im Stadion. Und dann ist die Frage, wie viel Motivation hat Spanien nach dem Highlight des EM-Sieges? Ne? Wie viel Bock hast du da wirklich jetzt auf die Nations League oder denkst du dir, ja, komm. Ein 1-1 zum Auftakt ist jetzt auch nicht so tragisch. Also wenn es
Nein,
1-1
als
steht, dann.
amtierender Europameister in Serbien wirst du schon dein Selbstverständnis haben, das zu gewinnen. Davon gehe ich aus.
Also, na gut, ich bin da ein bisschen einfach skeptisch, weil ich mir vorstellen kann, so ein bisschen EM-Hangover mit oh, die letzten 10% Motivation, die fehlen vielleicht, weil, nochmal, jetzt war gerade die EM, die Ligen gehen los und plötzlich musst du in Anführungszeichen Nations League spielen und vielleicht brauchst du so ein bisschen, um reinzukommen. Und dann geht's halt mal 1-1 gegen Serbien aus. Ich wäre nicht völlig überrascht, aber klar, sie sind die fußballerisch bessere Mannschaft, sie sind der EM-Sieger, sie sind der große Favorit natürlich in dieser Gruppe. Deswegen, sie können das natürlich auch gewinnen. Wahrscheinlich tun sie es, aber so völlig überrascht wäre ich nicht, wenn es ein bisschen einen
Ja.
Hangover gibt.
Du weißt doch mittlerweile auch, dass ich hier keine große Lust habe, immer deinen Sex-Pessimismus mitzuspielen, wenn es um Teams geht, wo du gerne möchtest, dass sie gewinnen und dann immer das Unentschieden herbeiungst. Ich widerspreche, ich sage, Spanien gewinnt das Ganze. Damit gehen wir mal in Liga A, Gruppe 1. Das ist die richtige Bezeichnung. Portugal gegen Kroatien, auch das namentlich durchaus eine spannende Partie. Zwei Mannschaften, die ja beide aber bei der EM jetzt nicht unbedingt spielerisch überzeugen konnten. Gerade Kroatien, da war natürlich endlich, möchte ich fast sagen, obwohl ich es gar nicht Kroatien gönne, aber endlich im Sinne von, ich habe schon so viele Jahre in Folge gesagt, zu sehen, die goldene Generation ist dann wirklich langsam vorbei. Also da muss man sagen, sprechen wir nicht mehr über das Kroatien der Turniere in den vergangenen Jahren. Das, was wir da bei der EM gesehen haben, das war schon ein deutlicher Rückschritt, wenn wir das vergleichen. Und Portugal selber, ja, eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial, einem Superstar weiterhin im Sturm, der gefühlt so ein bisschen da ja, mittlerweile sehr kontrovers auch ist, ein bisschen was vom Spielflow vielleicht auch wegnimmt, den eine Mannschaft mit so viel jungen und spannenden Spielern auch haben könnte. Also es ist, ich erwarte kein Schützenfest leider, auch wenn die Namen oder die Partie eigentlich klanghaft ist.
Nee, ein Schützenfest würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, ich erwarte Tore auf beiden Seiten bei diesem Spiel. Also ich denke, das haben die Portugiesen natürlich auch nicht mit brillantem Fußball geglänzt, ne? Muss man auch ehrlich sein, das war ein bisschen underwhelming. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass der Druck dann einfach bei der EM dann größer ist. Und du weißt ja, wie es ist in K.O.-Spielen, ne? Mit großem Druck. Dann gehen die Mannschaften einfach auf Nummer sicher und wollen erstmal gut stehen, wollen den Ball haben, wollen keine Lücken preisgeben. Das betraf einfach so viele Mannschaften. Wir haben über Dänemark gesprochen, die Engländer sind da natürlich auch ganz oben gewesen. Die Franzosen haben ähnlich, ne, sehr konservativ gespielt. Das kennt man von ihnen natürlich bei jeder Endrunde und auch auf die Portugiesen traf das wieder zu. Also bei WMs, EMs, ne, da herrscht die Konservativität, der Konservatismus. Aber ich glaube, bei Nations League ist das ein bisschen anders. Da hast du weniger Druck, da hast du weniger zu verlieren, weil es dir auch nicht ganz so wichtig ist. Und dann siehst du hier, glaube ich, interessantere Spiele und auch ein paar Tore auf beiden Seiten. Und die erwarte ich hier bei Portugal-Kroatien, dass beide treffen, Julius.
Ich bin mir da ein bisschen unsicher bei den Kroaten. Die haben mir wirklich gar nicht gefallen. Und wenn Portugal das Ganze vielleicht auch nicht berauschend, zumindest pragmatisch angeht und zu Hause spielt, dann kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass das Ganze zu null zu gewinnen ist. Also ich würde jetzt nicht unbedingt, ich bin kein, sagen wir mal, ich bin nicht übermäßig optimistisch, was die kroatische Leistung bei diesem Spiel angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass es weiter in eine Richtung geht, ja, die vielleicht nicht so viel Mut macht für die ganz nahe Zukunft. Und dann, ja, nimmt sich das natürlich auch nichts. Wir haben 1,85er-Quoten im Schnitt auf beide Teams treffen, ja, und 1,85er-Quoten auf im Schnitt beide Teams treffen, nein. Also beide Varianten. Wir favorisieren hier jeweils eine andere, werten die Quoten Richtung Portugal dann noch weiter auf. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es ein Zu-Null-Sieg wird. Umso mehr ich drüber nachdenke, würde also vom Verlauf ein wenig abweichen, die aber dann doch beim Endergebnis, nämlich dem Sieg Portugal, zustimmen.
Ja, der Verlauf war zum Beispiel zuletzt so, wie ich ihn prognostiziere, denn in den letzten vier Spielen fielen immer Tore auf beiden Seiten und auch immer über 2,5 Tore. Also die beiden haben sich schon 2020 in der Nations League gegenüber gestanden. Da ging es 3-2 für Portugal und 4-1 für Portugal aus, Julius. Und ich erwarte jetzt nicht zwingend ein 4-1, aber vielleicht geht es wieder in die Richtung. Also ein 2-1, 3-1 Portugal. Also dass Portugal mit Gegentor gewinnt, finde ich einen interessanten Tipp, wer auf Portugal setzen möchte. Und ich sehe sie dann schon wirklich da als Favorit, einfach weil sie zu Hause spielen und ja wirklich so viele Offensivstars mitbringen. Wie gesagt, bei der EM, ne, da waren sie alle auch ein bisschen an der Kette und gehemmt und wie auch immer. Aber ich glaube, bei WM, EM-Qualis oder Nations League zu Hause, da ist dann schon mehr Spektakel geboten. Deswegen Portugal gewinnt mit Gegentor ist hier, wie ich finde, ein schöner Tipp. Oder eben einfach nur, dass beide treffen. Denn auch da gibt es schon im Schnitt, glaube ich, so 1,90er-Quoten.
Und so ist es. Und damit haben wir quasi den ersten Tag, also den Donnerstagabend, schon abgeschlossen, haben noch drei weitere Spieler natürlich in petto, die wir uns rausgewählt haben. Wichtig ist aber auch, in dieser Pause zwischen quasi Donnerstag und Freitag den Länderspielen, muss man gar nicht aufhören, Sport zu gucken. Die NFL geht los. Natürlich auch in Deutschland mittlerweile immer größeres Event, dass eben Football da auch intensiv verfolgt wird. Und wer da noch weiter auf dem Laufenden sein will, dem können wir auf jeden Fall auch nochmal ans Herz legen, bei der Wettbasis vorbeizuschauen. Denn da bekommt ihr natürlich alle Informationen rund um den Start der neuen Football-Saison. Fair Catch heißt das YouTube-Format von Wettbasis zu dem Ganzen, heißt, ihr könnt euch nicht nur einlesen, sondern auch einschauen, was das Ganze angeht. Da geht's direkt um Game Day Nummer 1, die ersten Spiele in der NFL in der neuen Saison. Also schaut da gerne mal vorbei auf der Website wettbasis.com oder direkt auf YouTube bei der Wettbasis.
Ja, der Season Opener ist Kansas City Chiefs gegen Baltimore Ravens. Also der amtierende Super Bowl Champion gegen einen Mitfavoriten um MVP Lamar Jackson. Und natürlich gibt's auf der Wettbasis in Artikelform auch die Vorschau, die Tippprognose zu diesem Spiel und natürlich auch zu allen anderen Spielen, die es so am Wochenende an Week 1 der NFL gibt. Also da findet ihr auch auf wettbasis.com auch Artikel zur neuen NFL-Saison. Schaut da gerne mal rein.
Ja, also ist es, wie gesagt, der Tipp hier für euch, dass ihr euch das Ganze mal angucken könnt, während wir uns ein nächstes, das muss man auch sagen, wieder sehr klangvolles Duell der Nationalmannschaften hier erstmal anschauen, denn es geht los zwischen Frankreich und Italien. Schöner erster Spieltag, schöne Ansetzung. Und da ist natürlich die wichtige Frage, Alex, Frankreich oder Italien? Was ist denn die bessere Küche?
Die italienische natürlich. Das erwischt mich jetzt kalt, diese Frage. Also schöne Frage, aber ungewohnt. Die italienische Küche auf jeden Fall.
Ja, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Da haben wir das ja schon mal geklärt. Aber Fußball.
Top-Tipps, der kulinarische Podcast.
Ja, genau, der kulinarische Podcast, der sich aber mit dem Sportlichen dann so ein bisschen beißt, weil ich wage jetzt mal die Prognose, auch wenn du die italienische Küche bevorzugst. Bevorzugst du hier vielleicht eine andere Fußballmannschaft?
Ich weiß nicht, wen ich hier tatsächlich in diesem Spiel zumindest bevorzuge. Denn beide haben mich fußballerisch sehr enttäuscht bei der EM. Jetzt waren die Franzosen natürlich im Halbfinale, das kann man ja hardly als Enttäuschung wahrnehmen, weil sie wieder sehr, sehr weit kamen. Aber wie war das bis zum Halbfinale? Kein richtiges Tor erzielt, ne? Kein selbst herausgespieltes. Das waren nur Elfmeter-Eigentore oder 0 zu 0 Nummern bei den Franzosen. Also das war schon sehr, sehr wenig Fußball. Und die Italiener, wir erinnern uns zurück, mit Ach und Krach in der, was war's, 95. Minute die Gruppenphase überstanden und dann brutal enttäuschend im Achtelfinale gegen die Schweiz agiert. Da ging ja gar nichts zusammen. Deswegen schreibe ich hier drüber, Julius, über diesen klangvollen Topspiel Frankreich-Italien, Duell der Enttäuschten.
Duell der Enttäuschten oder der Enttäuschenden vielleicht.
Oder der Enttäuschungen, ganz genau. Ja,
also das würde ich vielleicht sogar noch eher unterschreiben. Ich gebe dir schon recht, fußballerisch Frankreich auch deutlich unter den Möglichkeiten geblieben, die man halt aber nie bestreiten kann bei ihrem Kader. Das macht es so schwer, ne? An einem guten Tag haben sie eben genug Unterschiedsspieler bei sich oder im Team, dass man sogar sagen kann, okay, sie brauchen nicht die perfekte Leistung und können auch ein Spiel sogar gegen eine Mannschaft wie Italien gewinnen. Und das fehlt mir eben genau bei den Italienern, ne? Dieser klare Unterschiedsspieler oder diese klaren Unterschiedsspieler, die haben sie nicht im Team. Trotzdem ist auch wichtig zu erwähnen, dass Frankreich ja sich gerade auch in der letzten Nations League in den Spielen nicht unbedingt in ihrer besten Verfassung gezeigt hat. Da haben wir noch vermutet, für die EM schlagen sie richtig auf, aber ja, das war nicht so. Also es war vielleicht doch schon mehr als nur Lustlosigkeit in der Nations League, die sich da angekündigt hat für die EM, wo sie eben auch nicht überzeugen konnten. Es gehört zur Wahrheit und dann ist eben Italien auch nicht der einfachste Gegner, den du haben kannst, wenn gerade alles nicht wirklich rund läuft. Trotzdem, wie gesagt, fällt es mir einfach schwer, in dieser Aufstellung hier Richtung Italien zu tippen, weil ich sie qualitativ vom Kader dann eben doch sogar relativ weit weg von den Franzosen sehe. Es ist eben auch nicht eine große italienische Generation, über die wir sprechen. Es sind viele Umwälzungen im Verband und auf der Trainerbank dann doch auch wieder gewesen. Und am Ende haben wir hier ja auch ganz klare Quoten, ne? 1,65er Quoten auf die Hausherren. Frankreich spielt ja auch noch zu Hause gegen Fünferquoten bei den Italienern. Da kann man natürlich sagen, wenn es nicht ganz so deutlich für uns ist, die doppelte Chance auf Italien, also da sind immer noch gute Quoten zu holen. 2,20er bis 2,25er im Schnitt kriegst du da auf die doppelte Chance. Ausschließen würde ich es auch nicht unbedingt wollen. Gerade das Unentschieden halte ich schon für im Bereich des Möglichen. Aber den Italien-Sieg so hervorzusagen, weil Frankreich ein bisschen schwächelt, damit tue ich mich in der Gesamtkonstellation doch zu schwer auch.
Tue ich mich tatsächlich auch, aber diese Fünferquoten, wow, ne? Das Value ist da schon enorm. Also Duell der Enttäuschenden und Enttäuschungen, ich glaube, das spielt wahrscheinlich bei Italiens Quote auch irgendwie eine Rolle oder mit rein bei den Tippern und bei den Wettanbietern, dass da die 5 vorne ums Eck schaut. Das ist schon bemerkenswert hoch, diese Quote, muss man sagen. Dementsprechend gutes Value, aber ja, vom Bauchgefühl her habe ich jetzt schon auch die Franzosen vorne. Die haben übrigens auch die letzten 4 Spiele gewonnen jeweils. Alle letzten 4 Duelle gingen immer, die letzten 3 Duelle gingen an Frankreich. Bemerkenswert ist, obwohl das ja so ein klangvolles Topspiel ist, das gab es in den letzten 18 Jahren nur 4 Mal, Julius. Sie treffen irgendwie recht selten aufeinander, die beiden. Jetzt wurden sie endlich mal wieder in eine Nations League-Gruppe gelost, aber seit dem WM-Finale 2006 gab es eben nur noch 3 Duelle und alle 3 gingen auch nach Frankreich oder an Frankreich und alle 3 übrigens mit Gegentor, interessanterweise. Also Frankreich gewinnt und beide treffen, wäre dann der folgerichtige Tipp aus dieser, ja, nicht allergrößten Sample Size, aber eben, ja, der jüngsten Historie. Finde ich dann auch interessant, das zu tippen, weil Frankreich zu Hause, man weiß es, ne, die sind da nochmal schon eine andere Hausnummer und die Italiener haben schon arg enttäuscht, müssen jetzt auswärts ran. Vielleicht treffen sie einmal, aber die Franzosen, die spielen hoffentlich endlich mal wieder besseren Fußball, weil die Spieler dazu haben sie.
Die Spieler haben sie. Also ob sie jemals unter Deschamps das fußballerische Potenzial ganz ausgeschöpft haben, da kann man wahrscheinlich eh noch streiten. Aber ja, die Spieler, die hätten sie theoretisch. Da würde ich mich auf jeden Fall anschließen und sagen, lass uns mal schnell weitermachen mit einem kleinen Derby. Du bist doch so großer Derby-Freund hier immer, deswegen habe ich das extra für dich nochmal reingenommen. Obwohl es vielleicht ja inhaltlich nicht das spannendste Spiel werden könnte. Irland gegen England werden wir sehen. Euro gegen Nicht-Euro ist es mittlerweile auch, also schon alleine da. Sag ich mal, eine gewisse Spannung bei dem Duell in jedem Fall und natürlich auch eine Spannung bei England, die eben nicht mehr mit Gareth Southgate an der Seite antreten werden. Und da ist natürlich unsere Hoffnung groß, dass wir, ähnlich wie bei Frankreich, jetzt auch mal bei England schön Fußball sehen, der ein wenig der Kaderstärke gerecht wird.
Und wo spielen sie übrigens? Nicht mehr ganz oben, denn sie sind ja abgestiegen in der Nations League. Das war ja damals die Gruppe mit, wie war das, Deutschland, Ungarn und Italien. Ne? Sie wurden Gruppenletzter, sind also jetzt abgestiegen in die Liga B Gruppe 2. Sind da jetzt natürlich der große Favorit in dieser Gruppe und gegen Irland ein Derby, wie du es nennst. Ich weiß gar nicht, sagt man das Wort Derby bei Nationalmannschaften? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher in diesem Zusammenhang. Aber ich finde es schön, dass du das Wort Derby mal inflationärer benutzt. Das freut mich ja schon.
Ja, ich gebe mir Mühe, dir das hier alles auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, ja, bei allem drumherum, was man da irgendwie emotional reinsprechen kann, ich gehe schon davon aus, dass England da sehr, sehr motiviert sein wird, auch diese neue Ära unter einem neuen Trainer irgendwie erfolgreich beginnen zu können. Ich glaube, sie haben alle Qualität, um eben Irland überlegen zu sein. Und meine Hoffnung ist schon, dass wir da auch einen Fortschritt sehen zur Bewegung, zur Attraktivität unter Gareth Southgate. Und deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, 1,50er-Quoten gibt es hier. Die kann man hier vielleicht tatsächlich mit einem Handicap-Tipp aufbessern. Endlich mit einem Knall in eine neue, offensivere, attraktive Ära mit diesen tollen Fußballern, die eigentlich da sind. Da gibt es schon 2,40er-Quoten direkt. Und den Tipp finde ich hier nicht unspannend.
Der ist nicht unspannend. Also die Engländer sind hier natürlich der klare Favorit. Die Iren sind für mich jetzt nicht so ernst zu nehmen, im Sinne von, dass sie, glaube ich, den Engländern gefährlich werden können. Das erwarte ich nicht. Vielleicht ist England dann auch ein bisschen befreiter, ne? Vom Southgate. Fußball von den Southgate-Fesseln und Ketten, die er ihnen taktischer Natur und auch so vom Mindset her, glaube ich, immer ein bisschen mitgibt, dass sie auch immer übervorsichtig sind. Ne? Das ist sehr, sehr ähnlich zu den Franzosen. Davon eine gewisse Befreiung, glaube ich. Vielleicht können wir sie feststellen, wenn es hier am 7. September nach Irland geht. Bin ich gespannt. Die Gruppe, um sie nur mal vorzulesen, ich hatte ja gesagt, sie sind in dieser Liga B, Gruppe 2, der klare Favorit. England trifft auf Irland, Finnland und Griechenland, Julius. Also wenn sie hier nicht, eigentlich müssen sie alles gewinnen, ne? Eigentlich müssen sie alle Spiele gewinnen. Aber wenn sie hier nicht aufsteigen, also als Gruppensieger, dann wäre ich schon sehr überrascht und das sollte losgehen mit einem Sieg in Irland.
Das sollte losgehen mit einem Sieg in Irland. Da schließe ich mich an und damit kommen wir dann zum zweiten Highlight nach Frankreich, Italien. Das große Spiel, über das wir noch sprechen müssen hier. Die deutsche Nationalmannschaft greift ins Geschehen ein mit dem gefühlt häufigsten Länderspielgegner, den die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Jahren hatte. Es geht mal wieder gegen Ungarn. Das war manchmal hitzig, das ging nicht immer gut aus. Aber wir sind ja schon nach der EM und während der EM haben wir ja schon erlebt, haben wir ja einen kleinen Stimmungsumschwung um den DFB mitgenommen. Man hat wieder attraktiver gespielt, man hat wieder mehr Leute begeistern können. Julian Nagelsmann als Trainer hat verlängert. Es gibt ein paar Personalien anzusprechen. Natürlich Toni Kroos nicht mehr dabei, der sich nochmal für die EM aufgerafft hatte. Ilkay Gündoğan weg, also neuer Kapitän, auch Joshua Kimmich. Wir haben eine neue Nummer 1, Marc-André Ter Stegen ist bereit, endlich mal die Nummer 1 übernehmen zu können, weil Manuel Neuer die Gnade hatte, ihn zu lassen. So muss man es ja sagen. Und das heißt, wir haben ein paar Änderungen im deutschen Team. Wir haben eigentlich ja eine ganz gute Dynamik um die Mannschaft gehabt und jetzt direkt eigentlich einen guten Gegner, um mal zu testen, ob das anhält, weil man eben genug Proben hatte, auch in der schlechteren, jüngeren Vergangenheit.
Absolut. Proben gab's und die gingen nicht mehr gut aus. Also du hast das angesprochen. Bei der EM haben sie sie auch getroffen, Deutschland und Ungarn. Da gab's ja das 2:0 der Deutschen. Ich glaube, in Stuttgart war's, wenn ich mich nicht täusche. Aber davor konnte Deutschland einfach die letzten 3 Spiele gegen Ungarn nicht gewinnen. Darunter war natürlich das letzte Aufeinandertreffen, auch wieder in der Nations League, in der letzten Edition. Da gab es zu Hause für Deutschland eine 0:1 Niederlage gegen Ungarn und in Ungarn nur ein 1:1. Und davor war das letzte Meeting bei der EM 2020-21. Da gab es ja auch nur das 2:2 und da hat ja, ich glaube, Goretzka, ne, kurz vor Schluss das Remis und dann das Weiterkommen gerettet, aber die letzten 3 Spiele, also vor dem 2:0 bei der EM im Sommer, da war Ungarn sehr, sehr unbequem und ich fand auch bei der EM im Sommer hatte Ungarn die ein oder andere Chance, hier das Spiel nochmal ein bisschen knapper zu gestalten oder den Ausgleich zu schaffen oder auch wie auch immer. Also ein Selbstläufer sollte es normalerweise nicht werden, aber Großes Aber. Mich hat die deutsche Nationalmannschaft unter Nagelsmann ja schon sehr überzeugt. Wenn sie nicht auf Spanien getroffen wären, wenn sie auf der anderen Baumseite gewesen wären, Julius, wenn also Füllkrug dieses Ding nicht macht gegen die Schweiz in der 90. landen sie auf der rechten Seite mit England und Co. und dann können sie all the way gehen. Also sie sind ja nur an den Spaniern wahrscheinlich gescheitert im Nachhinein. Und deswegen bin ich schon guter Dinge, dass man diesen Schwung grundsätzlich mitnehmen kann jetzt in die Nations League.
Tatsächlich ist das, glaube ich, auch für mich ein ganz wichtiger Faktor, wenn wir über dieses Spiel reden. Ich glaube nämlich auch, dass sich da schon eine Entwicklung angestellt hat, dass die Stimmung im Team gut ist, dass man auch wieder hungrig ist, dass man diesen ersten Schritt der Entwicklung jetzt bei der EM gegangen ist, natürlich aber auch weiß, ey, wir sind ihn nicht zu Ende gegangen. Und ich glaube, dass in diesen Strukturen gerade schon ein gewisser Drive entsteht, der dann natürlich komplementiert wird mit einer Mannschaft, die auch um hochtalentierte Spieler aufgebaut ist weiterhin, ne? Mit einem Wirtz, mit einem Musiala und Co. Also ich glaube tatsächlich, dass man da eigentlich ganz gut aufgestellt ist und dass man diesen Schwung dann irgendwie auch in der Partie gegen Ungarn sehen wird, die sicherlich unangenehm sein werden. Die, finde ich, auch einen großen Vorteil haben für eine Nationalmannschaft. Das ist immer, wenn du dein Spiel um einen Superspieler aufbauen kannst, und Szoboszlai auch ganz toll mit Liverpool in die Saison gestartet, generell im Nationaldress sehr, sehr wichtiger Spieler. Und da haben sie natürlich einen klaren Plan, einen klaren Dreh- und Angelpunkt. Das tut einem Team immer gut, das vielleicht auch nicht so viel in mannschaftstaktische Entwicklung trainieren kann, weil es eben eine Nationalmannschaft ist. Also ich sehe sie da überhaupt nicht schlecht aufgestellt, aber ich bin bei dir. Am Ende in dieser Gemengelage müsste Deutschland das Ganze dann doch gewinnen können. Das glaube ich tatsächlich auch, dass wir am Ende das sehen werden. Also der Deutschland-Sieg, da bin ich dieses Mal tatsächlich ganz frohen Mutes. Leider nicht so frohen Mutes, wenn ich die Quoten sehe. 1,20er, 1,30er Quoten, das macht natürlich nicht sonderlich Spaß, das Ganze anzuspielen, und tatsächlich ja, aus meiner Sicht dann doch auch möglich, dass man das Ganze aufbessern könnte, indem man sagt, sie gewinnen, aber das Gegentor gegen so einen Gegner, das ist dann vielleicht doch schon drin, gerade auch, weil die Ungarn eben wahnsinnig standardstark sind, ne? Einen super Standardschützen haben mit Szoboszlai, und das kann natürlich dann immer mal zu so einem Gegentreffer sorgen. Du gehst gerade, naja, hast gerade deine Vorbereitung in den Knochen, hast gerade wieder Bundesliga gespielt, jetzt auf einmal wieder Nationalmannschaft, erstes Spiel. Da kann es natürlich immer mal zu so ein paar Unsicherheiten, einfach auch irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten, gerade ja in der ersten Halbzeit so eines Spiels noch kommen. Ich glaube, wenn da keine tadellose Defensivleistung sehen, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man diese 1,30er-Quoten am besten aufbessern kann. Mit Deutschland gewinnt, aber mit Gegentor, heißt auch, wir werden wahrscheinlich offensiv eine gute Leistung sehen. 2 Tore mindestens von Deutschland in dieser Konstellation, und dann wird diese Aufgabe am Ende bestanden werden.
Ja, die Aufgabe sollten sie wirklich bestehen und gewinnen. Überall, übrigens auch generell die Aufgabe Nations League Gruppe 3, denn die ist ja unterm Strich schon machbar. Also sie haben Ungarn in der Gruppe, sie haben Bosnien und Herzegowina in der Gruppe, da musst du eigentlich erwarten, dass sie 2 Siege einfahren. Die Ungarn musst du mindestens zu Hause schlagen, ne? Dann wären da schon 9 Punkte, und dann ist die letzte Mannschaft die Niederlande, und das sind natürlich dann spannende Duelle auf Augenhöhe, aber so der eine Sieg ist auch drin, und wenn das so dann ungefähr die Ausbeute ist, ne? Da sind wir jetzt mindestens bei 12 Punkten gewesen, dann solltest du das Ding gewinnen oder zumindest der Gruppensieger werden, um dann eben so einzuziehen ins Viertelfinale der Nations League. Wie gesagt, Rang 2 reicht auch, also das müssen sie ja auf jeden Fall werden in dieser Gruppe, aber ich traue ihnen auch Rang 1 zu. Da siehst du schon, die Nagelsmannsche Euphorie, die lebt bei mir schon noch ein bisschen weiter. Mich hat das schon überzeugt, was Deutschland gemacht hat, oder anders gesagt, sie sind auf wirklich einem guten, richtigen Wege, und dann schaue ich dann schon frohen Mutes auf diese Nations League, auch wenn ich jetzt nicht in der Anmoderation nicht so super, ja, voller Vorfreude war, aber wenn ich mir so jetzt das Spiel vor Augen male gegen Ungarn, wenn du da mit einem Sieg startest, ne, kommst du auch einen ganz anderen Schwung, auch als deutsche Nationalmannschaft. Das erwarte ich schon. Und vom Tipp her, du hast es gesagt, vielleicht mit Gegentor. Ich fände es auch spannend, wenn man Deutschland und Over 2,5 tippt. So ein bisschen, da tippt natürlich dann die Hoffnung mit, dass sich ein flottes Spiel sich entwickelt, ne, und dann es eben in die Richtung geht, dass ein paar Tore fallen. Ob es jetzt dann nur ein 2-1 wird oder vielleicht ein 3-1, 3-0. Also einfach den Schwung mitnehmen, schönes Spielchen. Das ist die Hoffnung bei uns beiden, ne?
Ja, würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Und ich glaube, die Chancen stehen da auch nicht schlecht. Auch da sind wir uns einig, was das angeht. Und kommen damit zum Ende unserer kleinen Nations League-Besprechung. Hier, es ist internationaler Fußball von Nationalmannschaften. Internationaler Fußball steht ja auch bald auf dem Programm für die Clubs. Die Champions League geht in eine Saison, die ein bisschen schwerer durchschaubar ist, was die Gruppenkonstellation angeht, denn die gibt's ja nicht mehr wirklich. Ganz neue Reform, die wir da das erste Mal jetzt ausgespielt sehen, bedeutet auch, falls ihr euch das gefragt habt, es wird von uns in diesem Jahr entgegen der letzten Jahre keine klassische Vorschau geben auf die Champions League Gruppenphase. Aber wer da trotzdem schon auf dem Laufenden sein möchte, der kann auch mal bei Beidfüßig reinschauen. Das ist das Videoformat der Wettbasis. Findet ihr auf YouTube und auf wettbasis.com. Da wird sich dann auch mit der Champions League insgesamt und dem Blick jetzt nach der Auslosung auf diesen Wettbewerb beschäftigt. Also schaut da gerne rein, wenn ihr möchtet. Wir werden dann tatsächlich mit den ersten Spieltagen wirklich auch in diesen Podcast einsteigen. Werden gucken, dass wir euch auch nochmal das zweite Spiel der deutschen Nationalmannschaft hier irgendwie in Form bringen können. Und dann hören wir uns natürlich auch schon wieder mit einer klassischen Vorschau auf die Bundesliga, auf die wir dann Gott sei Dank auch nicht mehr allzu lange warten müssen. Ich glaube, das waren alle wichtigen Hinweise, die man hinten raus noch loswerden kann. Ich hoffe, ihr habt Spaß in dieser Länderspielpause. Genießt die Spiele und danke fürs Einschalten. Ciao.